Wo kämen wir denn hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge? Dieses Zitat des Schweizer Schriftstellers Kurt Marti hat sich die Mondologia als Motto auf die Fahnen geschrieben. Und was man so sehen kann, wenn man geht und schaut, erzählten in diesem Jahr Dutzende Vortragende. Und sie erzählten nicht nur, sondern brachten die Welt vor allem in Form atemberaubender Fotos nach Freiburg. Doch die Veranstalter betonen auch, dass es ihnen nicht nur um den Fototourismus geht, dass sie nicht nur ein ästhetisches und unterhaltsames Programm bieten möchten, sondern dass es ihnen ein Anliegen ist, gleichzeitig einen Beitrag zum besseren Verständnis fremder Kulturen und Lebensweisen zu leisten. Nun gut, das war bei dem Vortrag, den ich besucht hatte, vermutlich weniger relevant. Der Österreicher Hans Turner ist mit seiner Partnerin in 101 Tagen zu Fuß von Wien nach Nizza gewandert, einmal den kompletten Alpenbogen entlang.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit 2000 Kilometer Freiheit zu Fuß über die Alpen von Wien nach Nizza.
Auf der Mondologia hat er von diesem Trip berichtet, der mich stellenweise an meine eigenen Erfahrungen auf dem Jakobsweg vor knapp 1,5 Jahren erinnert hat.
Schon seit langem denke ich mir, was wäre, wenn man einfach einmal aufbrechen würde. Einfach losgehen würde in diese Richtung, immer weiter und weiter von hier im Osten, wo die Berge sich das erste Mal erheben, bis dorthin, wo sie wieder im Meer versinken.
Die Idee, sich ein Ziel zu suchen und einfach zu Hause loszulaufen, mehr oder weniger ungeplant, einfach zu schauen, wie weit man kommt und sich dann abends einen Schlafplatz zu suchen, hatte auch mich lange Jahre als Idee begleitet. Das war auch der Grund, warum ich mir Hans Turners Vortrag ausgesucht hatte. Ich war neugierig, wie er an die Sache herangegangen war, welche Erfahrungen er gemacht hatte und ob ich für meinen nächsten Trip vielleicht noch etwas von ihm lernen konnte. Denn als ausgebildeter Bergführer hat er sicher viel mehr Erfahrung darin, auf sich allein gestellt in der Natur unterwegs zu sein, als ich das hatte.
Wo wir aber ganz genau geschaut haben, ist das Gewicht des Rucksacks.
Soweit waren wir uns also einig.
Trotzdem wog mein Rucksack so an die 17, 18 Kilogramm, nachdem die Trinkflasche voll war.
Okay, auch ein Profi bekommt es also nicht wesentlich besser hin. Und das, obwohl die beiden zu zweit unterwegs waren und sich zumindest das Gewicht von Zelt und Kocher teilen konnten, während ich alles alleine schleppen musste. Hier wurde ich dann aber stutzig.
Ein Single-Wall-Tent, wie Sie sehen können, also nur eine einzige Gore-Tex-Plane, ist ein starker Kompromiss, was das Kondenswasser betrifft, aber es hat halt nur 1,4 Kilogramm dieses Zelt, das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Ein einwandiges Gore-Tex-Zelt im Sommer? Das kann hinsichtlich des Kondenswassers doch nicht gut gehen. Und mein Zelt hat auch nur 400 Gramm mehr gewogen und hatte eine klassische Doppelwandkonstruktion. Aus eigener Recherche weiß ich, dass es hier durchaus brauchbare, leichte Alternativen zu einem einwandigen Zelt gegeben hätte, die nur unwesentlich schwerer gewesen wären. Es erstaunte mich, dass ein ausgebildeter Bergführer hier nicht mehr Voraussicht beweist. Neben den ernsten Vorbereitungsfragen kamen aber auch die witzigen Kommentare nicht zu kurz.
Und wie an der Donau liegt hier auf 300 Meter Meereshöhe. Nizza liegt am Mittelmeer nicht, das wissen wir alle, 0 Meter Meereshöhe. Das heißt, bis Nizza geht es hauptsächlich bergab.
Immerhin kam die erste Einsicht schon recht schnell.
Wir haben unseren ersten Gehtag gleich zwei Outdoor-Grundsatzfehler gemacht. Der erste war viel zu langes Wandern, wir sind wie die Verrückten losgezogen, 12 Stunden durchmarschiert. Fragen Sie mich nicht, warum wir das am ersten Tag gleich gemacht haben. Wahrscheinlich dachten wir, der Weg ist weit. Wir müssen schauen, dass wir vorankommen. Und der zweite Fehler war in der Folge dann natürlich Zeltplatz suchen im Dunkeln.
Weiter berichtete Hans Turner recht humorvoll und mit tollen Alpenpanoramen bebildert von den ersten Tagen der Wanderung.
Wir trauten uns das am Anfang aber gar nicht so zu sagen, was wir da vorhaben. Sie kennen das wahrscheinlich, wenn man in so eine Hütte kommt, man wird gefragt, ja, was habt ihr vor, wo geht ihr hin? Wir trauten uns gar nicht zu sagen, ja, wir gehen nach Nizza.
Auch das ist natürlich eine Erfahrung, die ich ebenfalls gemacht habe. Insbesondere, da ich anfangs noch auf keinem der klassischen Pilgerwege unterwegs war. Und auch die kulturellen bzw. historischen Erfahrungen kamen nicht zu kurz. Denn wer zu Fuß in Grenzgebieten unterwegs ist, kommt historischen Ereignissen noch einmal viel intensiver näher.
Der Kranicher Löwenweg ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Grenzwanderung, eine Gratwanderung auch. Der Weg führt immer am Hauptkamm dieses Gebirge entlang, mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite, mal in Italien, mal in Österreich. Und überall sehen Sie hier auch alten, verrosteten Stacheldraht auf dem Berg hängen, herumliegen. Wir sehen alte Schützengräben, wir sehen Kriegsstellen, wir sehen Mahnmale, wir sehen Gedenktafeln, wir sehen alte Bunkeranlagen. Und wenn man in so zu einem alten Kriegsbunker hineintrieb. Da drinnen ist es feucht, kalt, ein unangenehmer Wind zieht hindurch. Und wir bekommen so leicht eine ganz kleine Ahnung von dieser schrecklichen Zeit des Ersten Weltkrieges.
Und auch mit kulturellen Unterschieden sieht man sich konfrontiert.
Und es war auch schon später Nachmittag. Das heißt, wir brauchen ein Quartier. Direkt auf der Basshöhe steht das Refugio Garibaldi. Aber das sah bereits teuer aus. Die Schweizer Fahne mit 30 Mark.
Was ich dann wieder nicht verstehe, ist die schlechte Vorbereitung.
Zumindest heute haben wir keine Alternative. Also hinaus, hinein, in den Regen, daran glauben, dass es besser wird. Und so wirklich unangenehm ist ja nur diese Phase des Nasswerdens. Also diese 45 Minuten vom trockenen Zustand in den nassen Zustand, wo man merkt, wie das Wasser zwischen Rucksack und Rücken immer mehr nach unten sickert, wo man merkt, wie sich die Socken in den Sohlenschuhen immer mehr und mehr ansaugen, da wehrt man sich noch dagegen. Da gibt es noch Widerstand. Ist man dann einmal klatschnass, nimmt man das Ganze eigentlich immer noch.
Mit vernünftiger Kleidung, Regenhose und Gamaschen muss man auch im Starkregen nicht bis auf die Haut durchnässt weiterlaufen. Und wer jetzt auf das Gewicht zu sprechen kommt, Regenkleidung gibt es auch aus besonders leichten Materialien. Freunde von mir, die auf ausreichend eigene Erfahrungen zurückgreifen können und bei dem Vortrag ebenfalls anwesend waren, haben angesichts solcher Zustände jedenfalls nur verwundert den Kopf geschüttelt. Noch eine kleine, amüsante Parallele zu meinen eigenen Erfahrungen ist mir aufgefallen.
Immer wenn wir so nach Tagen im Berg in so kleine Städte zurückkommen, führt uns unser Weg meist direkt hinein in den ersten Supermarkt. Und da gingen uns regelmäßig die Augen über. Wir kaufen also Köstlichkeiten, die wir natürlich oben in den Bergen nicht bekommen konnten, klarerweise. Und wir kauften immer viel zu viel ein. Das haben wir bis zum Schluss nicht in den Griff bekommen. Ja, das ist kein Problem. Aber alles, was wir an diesem Tag, an diesem Abend nicht aufessen, mussten wir natürlich den nächsten Tag irgendwie im Rucksack weiter tragen.
Da ich an dem Wochenende der Mundologia umgezogen bin, habe ich es leider nur zu einem Vortrag geschafft. Aber der hat, trotz der Ausrüstungsfragen, insgesamt viel Spaß gemacht und auf jeden Fall Lust auf mehr.